SBS in deutscher Sprache.
Mein Name ist Ruth Schulz und ich bin Regisseurin und ich bin Mutter einer 2-jährigen Tochter und gerade auf Besuch in Australien.
Ich bin Kai Niggemann und ich bin Musiker und bin Vater einer 2-jährigen Tochter und bin zu Besuch in Australien.
Es hört sich für mich so an, als ob ihr die Tochter gemeinsam hättet.
Das stimmt.
Ja.
Wir haben aber nicht nur die Tochter gemeinsam, wir haben auch ein Theaterlabel gemeinsam.
Ja, das habe ich gelesen. Paradiser Production habt ihr zusammen als Theaterlabel. Ihr arbeitet also beruflich zusammen und seid auch privat ein Paar. Wie kann das funktionieren?
Ich glaube durch lange Übung. Das hat viel damit zu tun, dass wir das lange geprobt haben, bevor wir ein Kind hatten zum Beispiel. Das war auch nicht immer ganz einfach natürlich, so viel enge Zeit zusammen zu verbringen, die auch dann beruflich ist und dann so dieses Dekomprimieren auch gemeinsam zu machen. Aber irgendwie funktioniert das.
Wir haben sehr unterschiedliche Tagesrhythmen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Kai arbeitet sehr gerne lange nachts und ich schlafe sehr gerne lange nachts. Und dafür bin ich gerne morgens wach. Also wir haben beide das Bedürfnis, alleine Sachen zu machen und brauchen dafür diese Randzeiten, in denen der Rest der Stadt schläft.
Und mittags treffen wir uns dann.
Wenn ihr gemeinsam eine Produktion auf die Bühne stellt und auf die Beine stellt, fängst du an mit einer Idee im Kopf, Ruth, oder du, Kai? Wie war das bei euren bisherigen Produktionen?
Meistens bin ich die Konzepterin sozusagen. Also ich habe eine Idee und was uns beiden das angenehm macht, zusammenzuarbeiten oder was uns ermöglicht, an Themen zu arbeiten, die wir beide spannend finden, ist, dass wir einen starken musikalischen Fokus haben. Das heißt, ich hör ganz gut zu, was Kai so sagt, was ihn aktuell interessiert an dem, was in der Musikszene entweder sich gerade neu entwickelt oder was ihn an Phänomenen, die es vorher gegeben hat, beeinflusst haben oder die ihn interessieren.
Ja, ich würde sogar sagen, wir haben da noch so ein bisschen einen ritualisierten Ablauf gefunden. Eigentlich versuchen wir so einmal im Jahr so eine Auszeit zu nehmen, wo wir dann uns hinsetzen und Ideen rumschmeißen und versuchen irgendwie so eine ganz allererste Form eines Konzepts herbeizuzaubern. Und die sind immer sehr krude und viele sind auch gar nicht haltbar davon, aber dann setzen wir uns zusammen danach, nach diesem ersten Brainstorming und versuchen wir auszuarbeiten zu sowas, was wir dann erstmal in der Schublade liegen haben. Und dann im Laufe des Jahres oder der nächsten 3 Jahre sogar, haben wir dann oft Gelegenheiten zu sagen so, ach guck mal, da ist jetzt eine Ausschreibung, da passt das genau drauf. Und das ist sehr produktiv, das so zu machen.
Du musst ja nun als Regisseurin aber auch Kai dann entsprechend führen und auch deinen Weg entsprechend gehen für das Konzept.
Das stimmt und das war, glaube ich, auch ein Lernprozess, einfach zu gucken, wie kriegt man das hin, dass wir eine andere Rollenverteilung im Theaterkontext haben, als wir sie dann zu Hause haben. Ich bin entspannter geworden und habe gelernt, dass meine Idee nur eine Idee ist und je mehr andere Leute an dem kreativen Prozess beteiligt sind. Das heißt, je mehr ich meinen Beruf verstehe als das Öffnen eines Raumes, in dem kreative Momente möglich sind, desto leichter ist es für mich, Regie zu führen, desto fruchtbarer ist es und desto angenehmer ist das Arbeitsklima.
Ich habe gesehen von einer Produktion von euch, da kursiert ein Foto im Internet von dir, Kai, wo du dirigierst. Du dirigierst einen Chor und du streckst dem Chor die Zunge raus.
Das ist meine Form der Motivation. Das ist keine Beleidigung dem Chor gegenüber, sondern es geht darum, dass die Fratzen machen, dass sie sich trauen, mehr Fratzen zu machen, weil die Fratze dazu beiträgt, dass die Sounds, die sie machen, extremer sind. Dabei geht es darum, tatsächlich einen Soundtrack für einen Stummfilm zu machen, nämlich für den Stummfilm Inferno von 1911. Das war der erste abendfüllende Stummfilm, den es gab. Den haben wir genommen und mit Erlaubnis der Rechteinhaber umgeschnitten, verändert, digital, auch verkürzt, verschnellert und Zooms reingefügt und solche Sachen. Und haben den dann vertont zusammen mit einem Schauspieler und Erzähler, der Texte von Dante gesprochen hat, weil es geht um Dantes Inferno natürlich, und Texte eines zeitgenössischen italienischen Autors, der heißt
Daniele Benati.
Und mit einem 8-köpfigen Geräuschchor, mit dem wir schon länger gearbeitet hatten. Und ich dirigiere diesen Chor und gebe dem Chor die Sicherheit und die Einsätze. Und da gibt es so ein paar Stellen, wo ich möchte, dass der Chor extremer wird. Und dann versuche ich den Chor so mit solchen Dingen daran zu erinnern, was wir vereinbart hatten, dass die Fratzen durchaus sein sollen und erlaubt sind.
Was für Geräusche kann ich mir denn da vorstellen, die der Chor macht?
Wir hatten uns überlegt, aufgrund von den futuristischen Ideen von Luigi Russolo, der das Manifest Die Kunst der Geräusche geschrieben hat, 1921. Vielleicht war es früher. Und der war der Ansicht, dass die wahren Geräusche, die spannenden Geräusche, dass die nicht aus dem Orchester kommen, aus der traditionellen Musik, sondern dass die aus den Geräuschen der industriellen Revolution kommen. Und dass die Straßenbahn und die Dampfmaschine und alles, was so in der wirklichen Welt passiert, dass das in den Konzertsaal gehört. Und da habe ich gesagt, lass uns doch sowas machen. Und dann hat Ruth mich schnell korrigiert und gesagt, aber das ist viel zu leicht, weil jeder von uns hat mit seinem Smartphone ein Gerät in der Hand, womit man die Geräusche der modernen Welt einfach aufnehmen und in den Konzertsaal bringen kann. Und dann haben wir gesagt, wie wäre das denn, wenn wir das Menschliche wieder in diese futuristische Idee mit reinbringen? Und dann haben wir gesagt, wir gründen einen Geräuschchor, der nichts anderes hat als seine Stimme. Und damit versucht haben, die Geräusche der heutigen Arbeitswelt, das war ein anderes Stück, was wir erst gemacht haben, in den Konzert- und Theaterraum zu bringen. Und das haben wir dann weiterentwickelt und hatten dann für das Stück Inferno einen achtköpfigen Geräuschchor. Das waren Geräusche einer Stadt im Morgengrauen, die langsam anfängt, wach zu werden, wo langsam die Geräusche, der Geräuschpegel immer lauter wird, aber vor allen Dingen immer dichter wird.
Wir laden dazu ein, alle Geräusche aufmerksam zu beachten.
Oder auch ganz normal illustrierende Sounds. Da laufen Hunde durch den Wald und die haben atmosphärische Sounds von Hunden gemacht, die in einen großen Hallraum geschickt wurden. Und zwar hecheln und knurren und ein bisschen bellen und andere Geräusche, die sowas mit diesen Hunden zu tun hatten. Aber eben auch, es geht um das Inferno, es geht um Geräusche der Hölle und der Kreise der Hölle und die verschiedenen Arten der Gewalt, die da passieren. Und das in irgendeiner Form zu illustrieren, wie das nicht nur ganz illustrativ ist, sondern wie es eben auch abstrahiert, nur mit der menschlichen Stimme. Und das war sehr spannend.
Du kommst ja normalerweise von der elektronischen Musikseite her. Das heißt, da das den Mensch wieder reinzubringen und den Mensch dann die künstlichen Geräusche machen zu lassen, die so in unserer Welt normalerweise entstehen, ist ja eigentlich erstmal ein Widerspruch.
Ja.
Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir Theater machen. Das ist was, was uns auf einer formalen Seite einfach an unserer Arbeit sehr interessiert. Wie digital kann Theater sein, beziehungsweise kann man sich mit dem Theater vielleicht auch eine analoge Kommunikation erhalten? Was ist das Interessante daran?
Ja, für mich ist es schon auch eine klangästhetische Frage. Es gibt so viele Möglichkeiten, Geräusche eins zu eins abzubilden und einfach auf der Bühne darzustellen. Und das finde ich ein bisschen langweilig und das finden die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, ein bisschen langweilig. Deswegen gibt es so viele Effektgeräte. Diesen Geräuschchor, der ja eigentlich ein großer Sampler ist aus 8 Stimmen, der hat aber eine ganz komische Auflösung. Und eigentlich, wenn man das so ganz technisch betrachten würde, hat der eine sehr charmante Reduktion auf eine bestimmte Klangästhetik, wie das alte Sampler haben. Und das macht das Ganze sehr toll, natürlich damit zu arbeiten.
Finde ich unglaublich interessant mit dem Geräuschchor, als ich da in meiner Recherche drauf gestoßen bin, muss ich sagen.
Ja, das war eine der tollsten Arbeiten.
Danke. Finde
ich. Der Chor war sehr toll. Ich habe es sehr genossen, mit denen zu arbeiten.
Du hast ja noch ein anderes Standbein innerhalb Paradiser Productions. Du bist Musiker und hast jetzt dein Soloalbum rausgebracht.
Genau.
Heart Murmur ist der.
Heart Murmur heißt die. 10-inch auf Vinyl erschienen. Ich habe schon ganz lange immer Live-Musik gemacht, immer mehr mit Computern, weil es gibt da ein Werkzeug, das heißt Ableton Live. Da wird der Computer zum Instrument. Ableton Live ist total geil, wenn man beatorientierte Musik macht und wenn man Sachen wiederherstellen will. Also ich kann improvisieren und kann dann irgendwas herstellen, was dann aufgenommen ist und was dann da ist. Und ich kann es auch live immer wieder abspielen. Ich habe eine Zeit lang dann das benutzt und irgendwann kam mir das so vor, dass da für mich keine Fallhöhe mehr drin war, weil das irgendwie doch relativ simpel war. Für mich irgendwann eine Musik zu machen, die immer funktioniert hat. Ich wusste immer, dieses Konzert wird sowieso, wie es wird. Das kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und da habe ich angefangen, das zu hinterfragen und hatte das Gefühl, dass irgendwie das Adrenalin fehlt, was man hat, wenn man das Gefühl hat, das kann alles in die Hose gehen, was ich da gleich mache. Und ich habe dann mir einen Traum erfüllt und einen modularen Synthesizer für meine Arbeit gekauft.
Ist das Buchler?
Genau, der Buchler oder die Buchler Electric Music Box, sagt man auch dazu. Das ist eben ein Synthesizer, der nicht in so einer Kiste ist, wie man das so kennt, wo ein Keyboard dran ist und eine Frontblende und ein paar Knöpfchen, sondern der besteht aus ganz verschiedenen Modulen, die alle in einem Gehäuse zusammengefügt werden, die aber erst dann miteinander Musik machen können, wenn sie in der Vorderseite mit Kabeln verstöpselt werden. Und nur wenn das einigermaßen sinnvoll ist, kommt da überhaupt was raus. Und das ist das Spannende. Man muss dieses Ding lernen wie ein richtiges Instrument. Es ist auch ein richtiges Instrument. Es ist einfach wahnsinnig musikalisch, wenn man das beherrscht. Aber da kommt eine ganz andere Musik raus. als aus dem Computer. Und es ist nicht immer so wiederherstellbar. Und das reizt mich sehr daran.
Du bist eine der wenigen, der das Instrument beherrscht. Wie lange braucht man, um das wirklich zu lernen?
10.000 Stunden.
Ja, das ist doch die Faustregel. Ne?
Klingt das am Anfang so, wie wenn jemand, sagen wir jetzt mal, Geigenunterricht nimmt am Anfang? Ist das eher am Anfang etwas schmerzhaft für die Ohren, bevor es dann schön wird?
Um es zu beschreiben, ist es total hilfreich, die herkömmlichen Kategorien von schön und nicht schön beiseite zu lassen. Und das betrifft nicht nur das Erlernen des Instruments, sondern auch die Möglichkeiten, Musik zu machen, die man dann hat, wenn man es richtig gut spielen kann. Dann würde ich sagen, speziell der Buchler, weil er so einen eindeutigen Instrumentencharakter hat, das ist mir als reiner Zuhörerin auf jeden Fall aufgefallen, dass er tatsächlich von alleine, dass er sehr schön klingt. Natürlich klingt er auch elektrisch und so weiter, aber er hat einen sehr warmen Klang, der mich tatsächlich an Instrument auch denken lässt. Nicht nur an Spannungskasten, Hochspannungsgebritzel oder sowas.
Das finde ich auch. Und trotzdem ist es ein analoger Synthesizer, der dann noch irgendwie so dieses ganze, diesen dicken, fetten Sound, den man so von der Mythos analoger Synthesizer so evoziert, den der hinkriegt.
Wie würdest du denn deine Musik selbst beschreiben?
Es ist eine Musik, eine elektronische Musik, die irgendwie aus sehr vielen Einflüssen Sachen ableitet und Inspiration zieht. Dazu gehört natürlich irgendwie die Clubmusik, also es hat schon oft auch einen Puls, einen bestimmten. Was ich versuche zu machen, ist nach Klangfarben zu suchen und nach mit dem Zufall viel zu arbeiten. Es gibt also ein Modul in diesem Synthesizer, das extra dafür da ist, um Zufall herzustellen, Steuerspannungen, die zufällig sich variieren, dadurch mit dem Synthesizer zusammenzuspielen. Also der Synthesizer gibt mir was, dadurch, dass zufällige Veränderungen passieren und ich spiele damit und versuche das wieder zu ändern und versuche daraus eine Musik zu machen. Das ist so ein bisschen so, als würde ich mit jemand anders improvisieren, nicht ganz alleine spielen.
Was bedeutet denn Musik für dich?
Musik bedeutet für mich den Ausdruck von Emotionen und den Ausdruck von Zeit. Für mich ist Musik was, eine Kunstform, die man ohne Zeit nicht wahrnimmt. Ich kann nicht eine Symphonie von Beethoven nehmen und kann da mal so durchskippen und kann mir mal 10 Sekunden hier, 10 Sekunden dort anhören oder das in doppelter Zeit anhören oder sowas. Das geht nicht. Wenn ich diese Musik erfassen will, dann muss ich die von vorne bis hinten in Echtzeit mit voller Aufmerksamkeit hören. Und deswegen ist Musik untrennbar mit der Zeit verbunden.
Ihr habt jetzt auch Musikinstrumente mit nach Australien gebracht sogar.
Der Buchler ist ein bisschen schwer zu transportieren. Das ist ein ganz schön großer Koffer. Und deswegen habe ich versucht, was Kleines mitzunehmen und finde das einen mittelmäßigen Ersatz.
Beschreib uns doch dein kleines Gerät mal.
Ich habe hier ein kleines Keyboard, das heißt OP1. Das sieht aus wie ein Spielzeug mit so blau, grün, weiß, orangenen Knöpfen. Aber es ist nicht wie ein klassischer Synthesizer, wo die Sachen dann beschriftet sind und ich weiß genau, was es macht, sondern es ist einfach nur kodiert und sagt, mit dieser Farbe kannst du diesen Parameter ändern. Und ich kann da 4 Spuren aufnehmen und Ideen festhalten damit und das finde ich ganz toll.
Wünsche ich euch viel Erfolg für eure Projekte und eine gute Heimreise nach Deutschland. Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein konnten.
Danke, dass wir da sein.
Ja, wäre toll, wenn du uns was vorspielen könntest.
Ich hoffe, der hat noch Batterie.
Radio SBS. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.